Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Sabrina Meinen zum Thema, wenn die eigenen Kinder krank sind. Der Zwiespalt zwischen Mutterrolle und Therapeutin. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, liebe Leute, guten Morgen zum Klinisch Relevant Podcast. Heute begrüße ich das erste Mal bei uns Sabrina Meinen, die sich an uns gewendet hat. Und im Prinzip hatte Frau Meinen eine Folge von uns gehört, die im Frühjahr 2023 erschienen ist, von der Lina Bücke und der Nathalie Bregula, die beide damals relativ junge Mamas geworden sind oder junge Mamas waren, frische Mamas, und so ein bisschen von ihren Erfahrungen berichtet haben, was diese Lebensveränderung bei ihnen macht und wie es vielleicht auch ihre therapeutische Arbeit beeinflusst oder ihre therapeutische Ausbildung, die Rolle als Mama wechselseitig halt mit beeinflusst. Und das war so der Anlass für Sie, Frau Meinen, auf uns zu kommen und vielleicht nochmal eine neue Schattierung dieses Rollendualismus, Rollenkonfliktes an uns ranzutragen. Sie haben ihre eigene Geschichte sozusagen, die damit zusammenhängt. Und Sie sind aber das erste Mal bei uns zu Gast im Podcast. Deshalb würde ich Sie einfach ganz kurz bitten, sich selber kurz vorzustellen.
Ja, hallo. Ich bin Sabrina Meinen. Ich bin Ergotherapeutin. Ich war 2009 fertig mit der Ausbildung und bin dann auch gleich ins Berufsleben gestartet. Hatte so ein paar verschiedene Stationen. Erst war es eher so ein Wohnheim, dann waren es Praxen. Hauptsächlich mein Schwerpunkt war in der Neurologie. Ich hatte viele Schwerstbetroffene und hatte eigentlich mit Kinderbehandlungen kaum was am Hut. Ja, bis dann 2018 kam. Ich war schwanger und war plötzlich Mama. Mein Ältester kam 10 Wochen zu früh. Und damit kam ich auch in die Kinderbehandlungen, ja, etwas später dann rein, weil er mir schon einiges mitbrachte, was dann auch behandelt werden musste. Inzwischen habe ich ein zweites Kind, das kam auch zu früh. Das kam in Anführungsstrichen nur 6 Wochen zu früh. Mhm. Er kam mit 34 Wochen.
Okay, Sie sagten jetzt, Sie kamen in die Kinderbehandlung mit rein, quasi ausgelöst durch, kann man sagen, Erkrankungen oder Probleme, die ihre Kinder mit sich gebracht haben?
Ja, also wir mussten einiges aufarbeiten bei unserem Ältesten, insbesondere Körperkontakt, Kommunikationsverhalten. Also das fing schon ganz, ganz früh an im Babyalter, dass er nicht gerne kuscheln wollte. Also selbst wenn ich ihn auf den Arm getragen habe, war es schwierig. Er hat sich da schon weggedrückt und es war eine Situation, das konnten wir einfach so nicht lassen. Ich weiß, also viele aus unserem Umfeld, ja, die haben da so ein bisschen ab, es ist halt ein Kind, das kuschelt nicht gerne. Weil so das in der Gesellschaft ist gerne so gesagt wird, naja, das Kind kuschelt eben nicht gerne. Ja, aber eigentlich ist das ja überlebenswichtig für die Kinder. Und ich wusste durch einen Vortrag einer damaligen Kollegin, dass es da Möglichkeiten gibt, dass das schon eine Störung ist. Ich war, wie gesagt, nicht so in der Pädiatrie drin in dem Ganzen, aber wir hatten das, ich hatte da einfach das Glück, dass sie eine Fortbildung vorgestellt hatte und da wusste ich, dass das eigentlich so nicht sein darf und dass wir handeln müssen, weil das kann so nicht bleiben. Ein Baby kann sich nicht auf dem Arm von einer Mama wirklich wegdrücken. Der hat die Arme bei mir aufgestützt, hat auch an mir vorbeigeschaut, es gab keinen Blickkontakt. Und es hat schon auch wehgetan und konnte es natürlich so nicht stehen lassen. Es hat sich auch aufs Stillen ausgewirkt. Ja, ich habe sehr viel Milch gepumpt, weil es so gar nicht anders ging. Stillen war ja kaum möglich. Der hat sich weggedreht, wollte die Enge beim Stillen gar nicht haben. Ja. Das waren dann so Themen, die wir angegangen sind. So.
Ja.
Und das ist dann auch über die Jahre weitergegangen, weil das nicht einfach so mit einem 10er-Rezept weg ist. Das ist utopisch. Da gehört dann ganz viel Arbeit auch als Eltern dazu. Und dann sind auch noch ein paar andere Sachen mit aufgefallen. Dinge, die ich damals schon eher der Frühgeburt zugeschrieben hätte. Inzwischen glaube ich eher, dass es doch ein ADHS mit ist. Er hat, mein Ältester hat die Verdachtsdiagnose auf ADHS. Hm. Wir warten drauf, wenn er 6 Jahre alt ist. Das wird dann im April soweit sein, dass er dann die nächste Untersuchung kriegt, dass dann nochmal eine Bestätigung höchstwahrscheinlich kommen wird. Also das Umfeld merkt es auch, das Kindergarten merkt es. In der Schuleingangsuntersuchung ist es schon deutlich aufgefallen.
Okay. Also es gab jetzt, so indem ich das zumindest, irgendeine Form von Schwierigkeiten bei der Bindung sozusagen, was Sie jetzt beschrieben haben. Und so ein Oberthema jetzt unseres Gesprächs ja auch, wie gesagt, angelehnt an das Gespräch von Lina und Nathalie, dass wenn man halt einen therapeutischen Background hat, wie sie ja auch haben sozusagen, und merkt, irgendwas stimmt nicht so richtig, irgendwas ist los, ne? Und da vermischt sich wahrscheinlich auch elterlicher Instinkt und eben therapeutische professionelle Ausbildung. Ja, wie ging es dann weiter bei Ihnen persönlich? So, wie waren Ihre Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem? Wo haben Sie sich Hilfe gesucht?
Also eigentlich geht es ja im Krankenhaus schon los mit der Geburt. Da ist ja schon das erste Mal, wo ja Dinge passieren, die ja eigentlich eine Mama sich nicht wünscht, dass das Kind sofort weg ist. Ich konnte ihn nicht haben, es war medizinisch nicht möglich. Er musste erstmal untersucht werden, brauchte dann auch eine, kurzzeitig hat er eine Beatmung gehabt, das haben wir aber dann relativ schnell umstellen können auf eine Atemunterstützung.
Aufgrund der Frühgeburtlichkeit aber erst.
Aufgrund der Frühgeburtlichkeit. Ja. Bei meinem Jüngsten, den konnte ich wenigstens mal kurz halten und dann musste aber auch weg. Der brauchte dann auch ganz kurz eine Atemunterstützung, der hat es aber besser verkraftet, also 4 Wochen machen wahnsinnig viel aus. Mhm. Und der Älteste, der ist, der kam dann in so einem wirklich riesengroßen Kasten wieder zu mir gefahren. Ja, dann haben sie ihn mir kurz noch aufgelegt, dann musste er aber auch schon wieder weg. Und ja, da war schon eine gewisse Machtlosigkeit. Natürlich weiß ich, dass das notwendig ist. Aber ich war es ja nun gewohnt, dass ich in solche Prozesse mit einbezogen bin, wenn es um medizinische Dinge geht, dass ich eine gewisse Mitfrage habe. Aber die habe ich ja gar nicht gehabt. Also ich habe auch durch eine Arbeitsstelle in der Geriatrie und auch auf einer Schlaganfallstation, auf einer Stroke Unit mitgearbeitet und war da in solche Prozesse einfach involviert. Und das, das war so eine ganz große Diskrepanz für mich. Und auch so im Nachhinein, so auf der Station, als er dann da lag, was da entschieden wurde. Ich wurde aufgeklärt, so ist das nicht, aber ich konnte nicht so richtig mitreden. Ich hatte keine Patientenakte.
Es gibt ja durchaus auch gute Dokus, Fallberichte auch von ärztlichen Kollegen, die sich dann auf einmal selber in der Patientenrolle wiederfinden. Und Sie waren jetzt nicht direkt Patient, aber hatten halt ein betroffenes Kind. Hätten Sie sich denn da mehr Mitspracherecht gewünscht, da war vor allem das Problem, diese Machtlosigkeit, was gerade angeklungen ist, oder dieses Ausgeliefertsein, quasi den Kolleginnen und Kollegen vertrauen zu müssen, dass sie das Beste für das Kind machen? Wie würden Sie das beschreiben?
Also ich hatte schon das Gefühl, dass ich mehr einbezogen wurde als manch andere Eltern. Es war allein schon an Gesprächen zu merken, wie fachlich die eigentlich waren, wie viele Fachbegriffe da gefallen sind, dass ich da doch schon einiges mitreden konnte, schon vieles verstanden habe. Ich auch direkt bei einer Untersuchung am Kopf dabei sein durfte, als ein Ultraschall gemacht wurde. Das war total in Ordnung. Also da hatte ich schon das Gefühl, dass ich dabei bin. Aber es ist einfach so, wenn dann die Tür zum Schwesternzimmer zu ist und es findet eine Übergabe statt. Und ich weiß aber, dass ich in solchen Dingen schon dabei war. Dann ist das wirklich ein ganz komisches Gefühl. Das ist natürlich utopisch. Ich kann und sollte da nicht dabei sein. Ich muss ja auch irgendwo geschützt werden, weil ich bin die Mama. Ich bin nicht die Therapeutin.
Also der Rollenwechsel war kompliziert in dem Fall.
Ja.
Ja, okay. Das ist nachvollziehbar, keine Frage. Aber also, wie können Sie damit umgehen, sozusagen? Also belastet Sie das im Nachhinein? Das klang ja gerade so ein bisschen durch, irgendwie, dass Sie sich doch irgendwie noch manches hätten anders gewünscht. Oder wie ist so der Rückblick auf diese Phase? Ist ja nun auch schon einige Jahre her. Man entwickelt sich auch selber weiter, muss man ja auch sagen.
Ja,
und wird ein anderer Mensch, wird vielleicht auch reifer in mancher Hinsicht.
Ja, ja, das stimmt.
Aber also hätte was anders laufen sollen oder wie beurteilen Sie das aus heutiger Sicht?
Ja, also es gibt schon Dinge, die anders hätten laufen sollen, aber das ist generell, das ist strukturell. Das sind die Probleme, die sowieso im Gesundheitssystem bestehen. Fachkräftemangel. Und ja, also mein Ältester, der hat zum Beispiel keine einzige Physiotherapie bekommen, obwohl der 8 Wochen im Krankenhaus war. Das war wirklich den schwierigsten, den schwersten, schwerstbetroffenen vorbehalten. Ja, es waren einfach, da waren es zu wenige. Und als mein Jüngster geboren war, da trat gleich einen Tag nach seiner Geburt, trat die Oberärztin an mich ran. Und die wirkte so zurückhaltend, auch so vorsichtig. Die wusste nun, dass ich viel Erfahrung habe, durch meinen Ältesten auch noch therapeutisch vorgebildet bin. Und ich dachte schon, sie wirkte wirklich so ein bisschen, ja, wie soll sie das jetzt angehen? Und sie sagte, dass er Physiotherapie kriegt. Und ich habe gejubelt. Ich hab mich so gefreut, dass er das kriegt. Und den Gesichtsausdruck von ihr werde ich nicht vergessen, wie überrascht sie war, wie positiv das jetzt doch für sie läuft. So nach dem Motto, als würde ich das ablehnen wollen. Aber nein, ich wollte das unbedingt. Ich habe mir das so gewünscht. Ich habe auch für meine Ältesten habe ich ganz oft nachgefragt, dass er Physiotherapie kriegt. Und die haben gesagt, ja, wir haben angemeldet, wir haben immer wieder gebeten. Und es kam leider nicht. Und auch wir Ergotherapeuten, wir sind ja da gar nicht wirklich vertreten. Und ich finde, da gibt es viel, was wir noch machen könnten. Logopädie ist auch ein Thema. Ich weiß, dass das in manchen Kliniken ist, aber das ist auch ganz, ganz, ganz selten. Und da kann wirklich viel, viel mehr gemacht werden, was für nachhinein ja doch einiges anders bahnt. Weil wir wissen ja alle, je älter das Kind ist, umso mehr hat sich ja schon antrainiert, umso mehr häufen sich die Probleme auf. Und dann wird es umso schwieriger, Therapie dauert länger und dann haben wir die langen Wartelisten.
Ja, also das ist ja ein inhaltliches Problem, wie gesagt, was durch strukturelle Dinge einfach bedingt ist, ne, wo sicherlich die einzelne Klinik auch nichts für kann, ne, auch wenn, es hat ja auch mit den Schlagworten Fachkräftemangel, Ressourcenknappheit zu tun.
Ja.
Das nehmen wir, glaube ich, alle wahr, die im Gesundheitssektor unterwegs sind. Aber wenn man dann nochmal so den Transfer versucht hinzubekommen, versuchen Sie mit Ihrer therapeutischen Ausbildung Ihre Kinder denn auch als Mama noch weiter mit zu therapieren oder trennen Sie das und lassen das dann den Kolleginnen und Kollegen?
Ich kann das, glaube ich, gar nicht trennen. Das ist untrennbar. Ich bin immer beides. Ich bin Mama und Therapeutin. Mir fallen schon Dinge sicherlich schneller auf als Eltern, die nicht diesen Hintergrund haben. Ich kann dadurch mich ganz anders positionieren, vor allem vor der Ärztin. Wir haben auch extra darauf geachtet, dass wir für beide Kinder eine Neonatologin haben. Ich sage Neonatologin, weil wir wirklich eine Ärztin als Ansprechpartnerin haben. Das war ganz wichtig. Das ist leider so ein Problem, was viele Frühcheneltern haben, dass die keinen Neonatologen aufsuchen, es auch gar nicht wissen, dass sie das besser machen sollten, dass sie einen Niedergelassenen nehmen sollten, weil der ja doch ein bisschen mehr Einblick hat in diese ganze Problematik.
Also schon, meinen Sie einen Kinderarzt, der auch neonatologisch weitergebildet wurde?
Ja.
Sagen. Ja. Okay.
Früher sind wir da über eine Stunde gefahren. Ich glaube so fast 1 Stunde 15 Minuten ungefähr. Jetzt fahren wir nicht mehr ganz so viel, weil wir eher dahin gezogen sind. Und da kann ich, klar stehe ich da als Mama des Kindes, aber trotzdem habe ich ja mein ganzes Hintergrundwissen und da kommen auch Fachbegriffe, ja, dass ich dann das ganz anders einfordern kann, was mir auffällt, dass ich nicht einfach sage, ja, mein Kind schreit viel, sondern mein Kind schreit in der Situation, es macht das und das und es macht den Zusatz an Verhalten, ich weiß, es gibt das und das und ich habe über eine Kollegin die und die Erfahrung gesammelt und ich möchte gerne, dass wir dieses Thema jetzt bearbeiten können.
Aber sind dann die Kollegen auch offen dafür oder dankbar, wenn die, das ist ja relativ konkreter Input, den sie geben können. Macht es so die Bindung zum Kollegen leichter oder schwieriger?
Also ich habe als ich noch in der Elternzeit war, da war ich noch in Praxis angestellt, habe mich danach dann umorientiert in eine andere Praxis, weil wir auch in eine andere Richtung ziehen wollten und hat sich irgendwie angeboten, sodass ich gar nicht mehr mit der Kollegin zusammengearbeitet habe, die meinen Sohn hauptsächlich behandelt hat. Ja, die ihn behandelt hat, war ja sonst niemand. Also wir hatten eigentlich immer ein ganz geniales Verhältnis. Also da war sofort Vertrauen da. Ich musste mich nicht erst einfinden. Jetzt ist es so ein bisschen anders. Mein Ältester, der geht in einen Sprachkindergarten und da kannte ich die Therapeuten nicht. Er kriegt da Logopädie und Ergotherapie. Aber wir sind da auch ganz schnell auf eine gute Basis gekommen. Ja, es ist einfach, da ist schon eine Gemeinsamkeit. Wir sind Ergotherapeuten und das ist schon genial. Und ja, ich hatte, wie gesagt, von Anfang an Vertrauen in meine ehemalige Kollegin, weil ich wusste, was sie kann und was sie zu leisten imstande ist. Da hat mir auch so viel Sicherheit vermittelt, weil das Konzept, was sie macht, das ist total hilfreich gewesen. Ja, ich habe dann auch, als er 2 Jahre alt war, da habe ich mir dann auch Bücher zu dem Konzept gekauft. Da habe ich dann vieles dann nochmal ganz anders verstanden. Vorher war es mir irgendwie nicht möglich. Ich konnte das noch nicht so für mich aufarbeiten. Ich war noch zu nah dran an dem Thema, was wir erlebt haben.
Aber es klingt dann doch so, dass Sie eigentlich auch viele positive Erfahrungen gemacht haben jetzt über die Jahre mit unterschiedlichen Professionen, ist ja auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Ne? Also gute ergotherapeutische Kollegen, gute ärztliche Kollegen, ne? Obgleich es die von Ihnen skizzierten, ich sag mal jetzt so Startschwierigkeiten gab, also einfach in der therapeutischen Begleitung, ne? wo Sie sich jetzt Rückblick mehr für Therapie gewünscht hätten, so habe ich es verstanden, ne? Aber so jetzt auf Strecke gesehen auch viele Dinge, die dann gut gelaufen sind. Kann man so sagen.
Das, was da war, das ist wirklich gut gelaufen. Das, was ich mir wünsche, das ist ja ein etwas Übergeordnetes, was ich mir schon für alle Kinder eigentlich wünsche, dass wir da wirklich mehr involviert sind. Ich finde, da können wir noch viel, viel mehr leisten, viel mehr schaffen. Und da sollten wir auch noch mehr eintreten in diese, in die Neonatologie. Das ist halt, das können vielleicht Ärzte oder auch Krankenschwestern vor Ort nicht wissen, weil die gar nicht die Ergotherapie kennen oder auch gar nicht so wilde sind, was kann denn ein Logopäde leisten. Vielleicht wissen die das, was Physiotherapeuten leisten können. Das ist ja doch bei Ärzten mehr ein Begriff. Ja, das ist einfach so eine generelle Sache. Da muss mehr Kommunikation her und mit den Fachdisziplinen. Es ist immer wieder der interdisziplinäre Austausch, der da mehr stattfinden muss, wo wir als Therapeuten auch gefordert sind, auf die Ärzte zuzugehen, zu sagen, hey, wir haben das und das Konzept, wir können das anbieten. Sie können uns gerne Menschen dafür schicken.
Ja, haben Sie denn konkret Erfahrung damit, wo jetzt ergotherapeutische Kollegen wirklich in der Behandlung, Betreuung von ganz kleinen Kindern, Säuglingen eingesetzt werden? Oder ist es jetzt eher der Wunsch, dass sowas passieren sollte?
Also ob das auf der Neonatologie stattfindet, da bin ich nicht so wirklich informiert. Ich hatte mit dem DVE Kontakt aufgenommen und die meinten, es gibt vielleicht eine Ergotherapeutin deutschlandweit, die in der Richtung arbeitet. Aber so richtig bekannt ist es eigentlich nicht. Es ist auch, wenn man in die Leitlinie schaut, es gibt ja leider nur eine Leitlinie für die Extremfrühchen. Es steht zwar drin, dass die auch für die anderen angewendet werden soll, aber auch da stehen wir erst sehr, sehr spät drinnen. Dann, wenn die Kinder schon, ich glaube, Logopädie mit 6 Monaten und Ergotherapie ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen später. Ja. Und was so Säuglingsbehandlungen betrifft, das ist wirklich selten. Das ist schon eine Besonderheit, dass meine ehemalige Kollegin das macht, dass sie sich da hat ausbilden lassen, weil es ist ja immer so ein Kreislauf. Wenn die Patienten nicht da sind, wird die Ausbildung dafür nicht gemacht.
Ja.
Und wenn die Ausbildung nicht da ist, kommen die Patienten nicht. Also,
ja, das stimmt. Also einer muss mal anfangen sozusagen.
Ja.
Ja, okay.
Da war ich froh, dass meine ehemalige Kollegin schon angefangen hatte und dass wir dahin gehen konnten.
Okay, also dem entnehme ich jetzt quasi ein von Ihnen formulierten Wunsch für Ihre Berufsgruppe, sich in diesem, bei diesem Patientenklientel stärker zu engagieren, sozusagen.
Ja, also sicher auch die Logopäden. Da ist ja leider, das höre ich immer und immer wieder nochmal, dass Eltern sagen, ja, der Arzt hat gesagt, das geht erst mit 6 Jahren. Mein Sohn, der hat mit, da war er noch nicht, doch, da war er 1,5 Jahre ungefähr. Ja, da hat er dann Logopädie gekriegt, weil er mundmotorisch ganz große Schwierigkeiten hatte. Der hat irgendwie durch den Mund geatmet und ganz viel Speichelfluss gehabt. Ja, das hat sich aufs Kauen und alles mit ausgewirkt.
Ja. Nun sind Sie ja quasi sowohl Therapeutin als auch Betroffene, wie gesagt, und haben jetzt ja nochmal klar formuliert, auch mit dem therapeutischen Blick, eigene Kinder möglichst früh auch sozusagen zu solchen Therapeuten mitzubringen. Aber hat das denn so Ihre originäre eigene therapeutische Arbeit jetzt beeinflusst, sozusagen Ihre persönlichen biografischen Erfahrungen?
Ja, also ich finde schon, dass das das beeinflusst hat, weil ich ja, das, was manche Patienten so als Ohnmacht beschreiben, in der Situation drinne zu sein, wenn jetzt einen Schlaganfall hat oder so, dass ich plötzlich in einem Setting wiederfinde, das ihm total nicht geheuer ist. Und diesen Moment hatte ich ja auch. Das ist, mein Kind ist weg, ich kann hier gar nichts mehr machen. Ich kann nicht aufstehen, kann nicht mehr hinterherrennen, das geht nicht. Das war nicht möglich. Ja, und das kann ich schon ein Stück weit nachfühlen und auch dieses selber immer wieder aufraffen, das, was in der Therapie geübt wurde, das dann auch zu Hause zu machen, das in den Alltag zu integrieren.
Ja.
Ja, das ist schon, das ist nicht immer leicht.
Aber haben Sie,
gehört schon viel dazu.
Haben Sie denn jetzt irgendwie Tools entwickelt, wie man so was Nachhaltiges vielleicht auch bei Ihren Patienten implementieren kann, wenn Sie sagen, es fällt mir selber auch schwer oder fiel mir schwer, das mit meinen Kindern durchzuhalten so und sich jetzt vielleicht besser reindenken können, wie es dem Patienten geht, dem Sie was mitgeben? Irgendwie haben Sie da irgendwie konkrete irgendwas Neues gelernt oder für sich konkret mitgenommen?
Also es ist eigentlich eher so eine Sache, dass ich das anspreche, dass ich sage, ich kann mir das, ich habe auch eine solche Situation gehabt, in der ich nicht alles entscheiden durfte, in der ich auf andere angewiesen war. Und auch ich gehe nachher nach Hause und habe mit meinem Sohn diese Sachen zu üben. Oder wir haben heute Therapie. Und dass ich eben auch so von meinen persönlichen Erlebnissen in der Therapie erzähle, dass ich auch sage, wann es mir mal schwerfällt zu üben, was gut gelingt, was nicht gut gelingt. Und dann kommen die Patienten schon auch anders ins Gespräch, habe ich das Gefühl, dass sie dann sagen, ja, das ist halt, ja, das ist eine Übung, ist jetzt nicht so meins. Und dass wir dann gucken, wie kann der Patient das jetzt an seinen Alltag knüpfen. Ganz ein bisschen Beispiel, ein Patient hat Sensorikprobleme, spürt seine rechte Hand nicht so gut, findet jetzt nicht unbedingt den Zeitpunkt, sich hinzusetzen und das gezielt zu üben. Ja, dann soll er unbedingt, wenn er mal die Hände wäscht, sobald er auf Toilette bei Hände wäscht, dann soll er heißes und kaltes Wasser, heißes in Anführungsstrichen, aber warmes und kaltes Wasser rüberlaufen lassen, die Bürste nehmen, die dort liegt und da die Hand so ein bisschen damit bearbeiten, um die Sensorik anzuregen. Also ja, das, ich denke, da bin ich schon ein bisschen kreativer geworden, dass ich einfach mehr geschaut habe, wie passt das denn in den Alltag bei mir rein und das dann auch mehr über die Patienten mache.
Also Sie können viel nachvollziehen, die Rolle des Patienten oder Betroffenen oder Angehörigen jetzt sowieso und begegnen Ihren Patienten mit wahrscheinlich noch mehr Empathie, als Sie es vorher auch gemacht haben.
Ja, ich denke schon, dass da noch mehr Empathie ist. Also es ist wirklich was anderes, in so einer Situation zu stecken, als nur auf der professionellen Seite zu sein.
Ja, Frau Mayen, dann erstmal vielen Dank für Ihren persönlichen Einblick zu diesem Thema. Wie gesagt, es knüpft ja so ein bisschen an den Podcast von Lina und Nathalie an, die halt auch den therapeutischen Blick haben, aber die jetzt in dem Fall in der glücklichen Lage sind, gesunde Kinder zu haben. Aber sollte uns allen auch nochmal klar sein, dass es halt nicht immer der Fall sein muss. Und deshalb war es ein ganz wertvoller Impuls, den Sie heute nochmal eingebracht haben. Was passiert eigentlich, wenn ich so einen Perspektivwechsel vollziehen muss, aber halt diesen therapeutischen Background hat. Wie beeinflusst das meine therapeutische Arbeit? Wie vermischen sich Elternrolle und Therapeutenrolle? Also ganz viele tolle Aspekte, die Sie heute nochmal reingebracht haben. Vielen Dank dafür.
Danke ebenso. Super. War ein tolles Gespräch.
Danke und bis bald.
Ja, bis bald.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.